Es ist schön, dass du heute Morgen da bist, dass du aus einem warmen Bett gekrochen bist, so wie dem Wetter, oder? Das hat schon eingeladen, um einfach liegen bleiben. Und hier in die Kirche gekommen bist. Vor 2000 Jahren hat sich Gott aufgemacht. Und ich sage mal, hat seine Komfortzone verloren. Sein warmes Bett, sein perfekter Himmel. Und ist auf die Welt gekommen. Ich würde gerne heute Morgen einen Text mit Ihnen ein bisschen näher anschauen. Es heisst in Johannes 1, Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Er, das Wort, da ist Jesus gemeint. Jesus Christus ist Mensch geworden. Gottes Sohn. Gott selber hat sich in seinem Sohn inkarniert. Ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden. Er hat den schönen Himmel verloren und es stellt sich die Frage, warum um alles in der Welt macht er das? Warum verlässt er den herrlichen Ort und kommt auf eine Erde runter, die doch oft sehr armselig ist? Also empfinde ich es einmal. Wozu wird er einer von uns selber? Ein Mensch mit Fleisch und Blut, wie du und ich Menschen sind. Der heruntergekommene Gott. Gott wurde Mensch. Ich möchte die Frage nach dem Wozu mit einem Gleichnis vom dänischen Philosoph Søren Kierkegaard erklären. Stell dir einen König vor, der sich verliebt in ein einfaches, armseliges Bauernmädchen. Und er ist so verliebt in die Frau und er möchte ihr die Liebe zeigen. Und er möchte, dass sie die Liebe ihm auch echt erwidert. Und er fragt seine Berater, was er machen soll. Und Berater sagen, befehle ihr einfach zu dir in die Palast. Du bist der König, du hast die Macht, du kannst das arrangieren. Natürlich könnte der König das machen. Aber weiss er denn, ob die Frau ihn liebt, wirklich liebt? Weil er hat ja einfach die Macht, er kann es einfach befehlen und gebieten. Das war nicht so eine gute Idee. Alle Macht der Welt kann das menschliche Herz nicht öffnen. Oder? Das ist etwas Freiwilliges. Liebe verschenkt man freiwillig. Die Ratgeber haben zu ihm gesagt, gib doch deine Liebe auf, nimm doch eine Frau, die zu dir passt. Eine, die dir ebenbürtig ist. Wir haben auch Varianten gesehen, das hätte er nicht wollen. Er hat diese Frau geliebt, das Bauernmädchen. Eine andere Idee war, mach sie doch einfach zur Königin. Erhebe sie in deinen Stand. Dann ist sie deiner würdig. Aber dann ist nicht sicher, ob die Frau ihn liebt, weil sie ihn wirklich liebt oder einfach, weil sie die Pracht und Herrlichkeit und den Reichtum kriegt. Oder als Königin. Das ist schon noch verlockend. Dem König ist eine einzige Alternative geblieben. Er hat seinen Thron verloren, seine Kronen abgelegt, seine Kleider, seinen Schmuck. Er hat sich ein Stück Land gekauft, hat sich in Lumpen gekleidet und ist ein armseliger Bauer geworden. Und dann hat er um die Liebe von dem Bauermädchen geworben. Und wenn sie ihn liebt, dann weiss er, sie liebt mich um meiner selbst willen. Nicht um mein Reichtum, nicht um mein Königtum oder was auch immer. Søren Kierkegaard schreibt, er vergleicht das Bild eben auf Jesus, aber die Gestalt des Dieners ist nicht nur ein äußerliches Gewand. Und deshalb muss Gott alles erleiden, alles ertragen. Er muss bis in den Tod gehen, wie der allerniedrigste Mensch. Sein Leiden beschränkt sich nicht nur auf den Tod, sondern sein ganzes Leben ist eine Geschichte des Leidens. Und es ist die Liebe, die leidet, die Liebe, die alles gibt. Gott ist in Jesus Christus zum heruntergekommenen Gott geworden, weil er dich und mich und alle Menschen liebt. Er hat uns die Liebe nicht einfach befohlen, sondern wir sollen ihn zurücklieben, sondern er ist einer von uns geworden. Er hat seine Macht verloren, sein Pompöse, was er hat in der Herrlichkeit. Und wird zu einem, der missverstanden worden ist, der geschlagen worden ist, der angespuckt worden ist, der am Kreuz hängt. Ein einfacher Mensch. Erbärmlich. Es ist schon so, Christen sind nicht besser als andere. Christen sind nicht reicher als andere. Sie sind nicht mächtiger als andere. Nein, Christen lieben ihren Herr und Erlöser und seine Gemeinde. Das macht Christen aus. Christen lieben ihren Herr und Erlöser, der so erbärmlich ist. Und seine Gemeinde, die oft auch sehr erbärmlich ist. Und so ist die Armseligkeit Gottes zu seinem Markenzeichen geworden. Man lässt zum Beispiel Lukas 2. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das ist der lebendige Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, und er wird ein Mensch und liegt nicht im Hilton auf 7 Matratzen, sondern ein bisschen im Stroh. Hey, schlafen im Stroh ist heute auch wieder in. Aber das war ein bisschen etwas anderes gewesen. Die haben vorher Tiere daraus gefressen, das war dreckig, versabbert. Und ein bisschen später im Lukas 9 heißt es: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Also Jesus sagt, ich habe kein Bett, ich habe kein Dach über dem Kopf. Ich kann nie wirklich herliegen und ausruhen. Wie würden wir heute so Leute bezeichnen? Obdachlose. Penner. Das macht Gott, weil er dich und mich liebt. Die amerikanische Sängerin Joan Osborne hat vor 19 Jahren einen Hit geschrieben, One of Us, einer von uns. Und der Klaus Lage hat das Lied neu interpretiert. Technik langsam bereit machen. He? Ich sage noch etwas zu dem Lied. In dem Lied singt der Klaus Lage, was wenn Gott ein Berber wäre? Und ich habe es in meinem Wikipedia nachgeschaut, was ist ein Berber? Also man kennt das vom nordafrikanischen Stamm. Aber Berber ist auch eine Gruppe Menschen, die eben homeless, also ohne daheim auf der Strasse lebt. Freiwillig das gewählt, das sind Berber. Das könnt ihr also nachlesen. Und wenn ihr jetzt das hört, das Lied, es ist nicht der nordafrikanische Stamm, sondern es sind eben Penner. Lied ab, bitte. Jetzt müssen wir noch anfangen.
Im Sumpf der Gosse, ein Lächeln aus Lumpen, und was fragst du ihn? Ihr habt ihn mal gekannt, weißt auch nicht mehr woher. Ihr habt dein Leben lang ihn alle gehört. Ja, ja, es war nah. Ja, ja, es war da. Ja, 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 ja. Was, wenn Gott ein Berber wäre?
alle großen Lügen, die du geduldet hast, siehst alle die Intrigen, die du verschuldet hast, die Feigheit vor der Macht, dein Part im miesen Spiel, der Fremde schweigt und lacht, doch alle haben's gefühlt. Ja, ja, er war nah. Ja, ja, er war da. Ja, 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 ja. Was, wenn Gott ein Berber wär? Irgendwo, irgendwoher. Und er käme dir immer näher. Und nur sein Wort wär und nicht mehr. Und würdest du auf sowas hören? Drumherum kein Wunder wär, kein Engel und kein großes Heer, und nur sein Wort wär und nicht mehr. Und wenn da nichts als Wahrheit wäre.
Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Das ist der Gott, der seinen Mantel auszieht und eine Schürze anlegt und seine Jünger die Füsse wäscht. Das ist der Gott, von dem es im Jesaja heisst, Kapitel 53, denn sein Bevollmächtiger wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheiten gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Das ist eine Verheißung über Jesus Christus. Jesus Christus war kein Zeichen von Krankheit. Der war krank. Weil er alle anderen gesund gemacht hat. Der Gott, der alle Macht hat, wird zum heruntergekommenen Gott. Und wozu? Um euch zu begegnen auf Augenhöhe. Jedem Mensch. Weil er dich und mich liebt. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Ich glaube, da müssen wir einen Gedanken verlieren über Gottes Herrlichkeit. Die Herrlichkeit von Gott. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Nicht eine Herrlichkeit von Thron und von Krone und von Macht und von Gewalt. Nein, seine Herrlichkeit hat darin bestanden, dass er all das Armselige, das Bescheidene auf sich genommen hat. Das ist seine Herrlichkeit. Dass er das Herrliche verlassen hat und Mensch geworden ist. Und wie anders denken wir Menschen? Wir denken bei Herrlichkeit an Status, an Wohlstand, an Macht, an Intelligenz. Ich möchte das mal kurz vorlesen aus einer Kontaktanzeige von einer Frau, die einen Mann sucht, der genauso bemerkenswert ist wie sie. Ich bin umwerfend gut aussehend. Absolventin einer Elite-Universität, fröhlich, leidenschaftlich, sensibel, elegant, klug, redegewandt, originell, außergewöhnlich. Ich vereine in mir in seltener Ausgewogenheit Schönheit und Tiefe, Kultiviertheit und Bodenständigkeit, Ernsthaftigkeit und Fröhlichkeit. Ich bin beruflich erfolgreich, selbstständig und unabhängig, aber richtig zufrieden werde ich erst sein, wenn wir uns gefunden haben. Bitte antworte mit einem aussagekräftigen Brief, der deinen Hintergrund und dich gut beschreibt. Foto unbedingt erforderlich. Ich habe mich natürlich sofort gemeldet. Aber wenn die Dame wahrscheinlich nicht viel am Hut hat mit Jesus, hat sie mindestens einen Satz gut verstanden aus der Bibel. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Oder das ist Herrlichkeit. Oder ein Mann klagt vor seinem Freund, der seinen Job verloren hat, sein Haus verloren hat, sein Geld verloren hat, seine Verlobte verloren hat. Und der Freund sagt jedes Mal, wenn er irgendetwas erzählt hat, es hätte noch schlimmer kommen können. Und am Schluss verjagt es ihn, der, der klagt, und sagt, was hätte noch schlimmer kommen können? Und der andere sagt, es hat mir passieren können. Aber Gott ist anders. He? Er denkt anders über Herrlichkeit. In 2. Mose wird beschrieben, wie das Volk das goldene Kalb angebetet hat. Der Mose hat sich eingesetzt für das Volk und hat eine Bitte an Gott. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was denkst du, hat Gott geantwortet auf den Satz? Hat es jetzt den blitzt und donnert? Oder irgendwie hat sich die Erde gespalten? Oder irgendeine Erscheinung? Oder irgendetwas Grosses? Oder das würde ich eigentlich als Mensch erwarten, Gottes Herrlichkeit. Gott hat Folgendes geantwortet. Ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Und jetzt gehen wir nochmal auf das da. Ja, da habe ich noch nicht den Text, Entschuldigung. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Seht ihr den Link? Gott hat gesagt, ich werde all meine Güte vorüberziehen lassen. Meine Gnade, mein Erbarmen werde ich zeigen. Und genau das hat er gemacht in seinem Sohn Jesus Christus. Die ultimative Herrlichkeit Gottes ist nicht seine rechte, starke Hand, sondern seine Gnade, seine Güte. Das ist nicht gewaltig. Gott wird einer von uns und zeigt uns mit dem seine Gnade. seine Güte zu uns Menschen. Und damit wir die Herrlichkeit von Gott sehen können, hätten wir ein Mensch werden. Hätten wir zum heruntergekommenen Gott werden. Jesus ist gekommen, um Gottes Herrlichkeit zu uns offenzubaren. Wisst ihr, ich liebe Gott, weil Gott genau so ist. Weil er einer geworden ist wie ich. Ein schwacher, armseliger Mensch. Das führt mich zum nächsten Punkt. Die Armseligkeit von uns Menschen. Wie armselig hätte eigentlich Gott müssen werden? Der Elie Wiesel, er ist Überlebender vom Holocaust, hat dort seine Eltern, seine Schwestern verloren, später Autor geworden, Friedensnobelpreisträger. Und er ist in einem Zug transportiert worden mit Häftlingen in ein KZ und er beschreibt folgende Geschichte, ich lese die kurz vor. Manchmal warfen die Deutschen eine Brotkruste mitten unter die Gefangenen, nur um zu sehen, wie sie darum kämpften. Einem alten Mann gelang es, etwas davon abzubekommen. Aber als er davon essen wollte, wurde er von hinten von einem jungen Mann niedergeschlagen. »Nein, mein Sohn, erkennst du mich nicht? Ich bin dein Vater. Du tust mir weh. Du bringst deinen Vater um. Ich habe etwas Brot für dich, auch für dich.« Der alte Mann brach zusammen und starb. Das Brot noch immer in der Hand. Sein Sohn nahm das Brot, aber noch bevor er es herunterschlingen konnte, fielen andere stärkere Männer über ihn her. Als sie von ihm abließen, lagen neben mir zwei Leichen, Seite an Seite, Vater und Sohn. Ich war 15 Jahre alt. Oder so armselig können wir Menschen sein. Spass haben, wie sich Menschen um ein Stück Brot kämpfen. Den Hungrigen herwerfen. Und dann bringt der Sohn seinen Vater um wegen einem Bissen Brot. Wie armselig muss Gott werden, um uns Menschen zu begegnen? Natürlich würden wir das nie machen, oder? Aber wir haben ja keinen Hunger. Vielleicht fragst du dich ja, wo ist denn Gott in dieser Armseligkeit? Wieso macht Gott nichts gegen so Ungerechtigkeit? Vielleicht fragst du dich, wo ist Gott in deinem Schmerz? In deiner Krankheit, in deiner Einsamkeit, in dem Unrecht. Wo ist Gott in deiner und meiner Armseligkeit? Du siehst es nicht, es ist hinter dem Beamer oder hinter der Leinwand. Gott ist am Kreuz gegangen. Gott hat nicht gesagt, es hätte noch schlimmer kommen können, es hätte mich treffen können. Sondern Gott hat gesagt, es soll mich treffen. Gott ist wegen dieser Armseligkeit ans Kreuz gegangen. Weil er dich und mich liebt. Weil er uns erlösen möchte von dieser Armseligkeit. Weil er uns ein neues Leben geben möchte. Hat Gott die Armseligkeit auf sich genommen. Das ist Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen uns Menschen gegenüber. Er, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Also wir sehen den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, müde und erschöpft. Wir sehen ihn, wie er Tränen vergießt. Wir sehen ihn, wie er mit Nägeln und Holz und Balken einen Tisch zimmert. Wir sehen ihn, wie er blutig geschlagen wird und am Kreuz stirbt. Das ist Gottes Herrlichkeit. Dort wird sie am allerdeutlichsten. Unser Leid und unsere Schuld haben ihn nicht kalt gelassen. Er überlässt es nicht einfach im Schicksal, sondern er ist gnädig, er ist gütig. Und Gott möchte uns aus unserer Armseligkeit ausretten. Weil Jesus ist nicht nur gestorben. Zu seiner Herrlichkeit gehört auch, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er jetzt zur Rechten vom Vater im Himmel sitzt und alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Das gehört auch dazu. Gewaltig. Und er möchte, dass wir nach unserem Tod eines Tages bei ihm sind. In der Herrlichkeit, die er jetzt angetreten hat. Und ich frage dich, wirst du in der Ewigkeit einmal bei ihm sein? In seiner jetzigen Herrlichkeit. Du wirst nur einmal dort dabei sein, wenn du Jesus persönlich in dein Leben einlatschst. Wenn du ihm nachfolgst. Paulus hat einmal etwas ganz Interessantes gesagt. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Es ist die Botschaft von dem heruntergekommenen Gott, der am Kreuz gestorben ist für dich. Blödsinn. An der Kraft von Gott. Gott klopft an die Tür. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Holmen Hand. Der Holmen Hand hat ein Bild aus der Offenbarung auf Leinwand gebracht. Und er hat hier Jesus gezeichnet. Und Jesus klopft an eine Tür, die ziemlich überwuchert ist mit Efeu. Man sieht es nicht so gut, aber das ist das Bild. Und Jesus klopft an die Lebenstür. Und ein Freund, der das Bild gesehen hat, mit dem Holmen Hand das angeschaut hat, hat gesagt, hey, du hast einen Fehler gemacht. Du hast den Türgriff vergessen zu zeichnen. Und der Holmen Hand hat gesagt, nein, das war kein Fehler. Weißt du, die Lebenstür hat nur innen einen Türgriff. Die muss von innen geöffnet werden. Und so ist Jesus. Jesus klopft an in unserem Leben. Aber wir müssen ihn öffnen. Er drängt sich nicht in unser Leben. Er zwingt sich nicht rein. Und vielleicht magst du dich erinnern an den Satz, den ich heute mal gesagt habe, alle Macht von der Welt kann die Tür vom menschlichen Herz nicht aufschließen. Es muss von innen geöffnet werden. Öffnest du Jesus deine Lebenstür? Lädst du ihn ein in dein Leben? Er verspricht, dein Leben zu kommen und mit dir Gemeinschaft zu haben. Aber du musst ihn aufmachen. Und ich glaube, heute Morgen klopft Jesus an deine Lebenstür. Öffnest du ihm die? Ich habe ein Gebet mitgebracht, wie du deine Lebenstür kannst öffnen kannst. Ich möchte mich das mit dir anschauen. Du kannst beten, Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Als Menschen leben wir grundsätzlich von dem Jesus getrennt. Wir haben nicht wirklich eine Beziehung mit Gott. Gott ist unser Schöpfer, aber er ist nicht automatisch unser Vater. Vergib mir alle meine Sünden. Da gibt es wahrscheinlich ganz vieles. Wir haben vielleicht noch niemanden umgebracht. Aber schon unseren Gedanken vorzuhaben. Und eben, dass wir nach Gott gar nicht gefragt haben, ist schon ein Vergehen, das uns trennt von Gott. Und wenn wir Jesus um Vergebung beten für unsere Schuld, dann dürfen wir wissen, dass er uns alles vergibt. Und wir können ihm danken, danken, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Dann dürfen wir Jesus einladen in unser Leben. Das eine ist Vergebung von der Schuld, aber das andere ist, Jesus soll der Herr werden in unserem Leben. Er soll in unser Leben reinkommen, Wohnung nehmen durch den Heiligen Geist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Also nicht nur Vergebung, sondern Jesus soll Herr sein in unserem Leben. Und ich möchte das Gebet einfach Abschnitt für Abschnitt vorbeten. Wenn du willst, kannst du das einfach für dich mitbeten. Und nach dem Gebet werde ich kurz fragen, wer das mitbetet hat. Und tue euch das mit einem Handzeichen kurz bestätigen. Ich möchte euch nach dem Gottesdienst ein kleines Heft schenken, was nochmal ganz konkret darum geht, Gott persönlich kennenlernen. Wie sieht das aus? Ich würde gerne noch ein paar Worte mit dir wechseln nach dem Gottesdienst. Wir wollen beten. Wenn du möchtest, kannst du das einfach für dich mitbeten. Ich werde es vorbeten. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir alle meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.